HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
In der Stadt möchten wir uns ja immer schön haben und schön blühend haben. Und deshalb ist eigentlich auch immer was da für die Bienen, dass auch ein Nahrungsangebot für die Bienen da ist.
Ist da keiner? Natürlich sind wir hier. Komm raus, Maja, komm raus. Du bist die Einzige, die uns noch fehlt.
Diese Pestizide, die verwirren die Bienen, die führen zu einem enormen Stress in dem Bienenstock.
Wir tun bei uns in der Gärtnerei komplett auf chemischen Pflanzenschutzmittel verzichten.
Ah, da hinten fliegt ein Bienenschwarm. Kommen wahrscheinlich vom Honigsammeln. Sind schon fleißige Tierchen, die Bienen. Das muss man ihnen lassen.
Ich habe selbst schon Spritzaktionen gesehen, wenn die Bienen gerade tagsüber in den Blüten sitzen.
Das ist eine Biene, die ist gelb-schwarz gestreift.
Wir sagen dazu Ökosystemservice, also eine freie Dienstleistung der Imker, die nichts kostet, die aber unsere Früchte bestäubt.
Man muss nämlich bedenken, wenn einmal gespritzt wird, auch in der Landwirtschaft, reduziert sich nach den neuesten Untersuchungen die Artenvielfalt um über 90%.
Wir lieben sie oder wenigstens ihre Produkte und wir vergiften sie, die Bienen. Wobei damit jetzt eigentlich zumindest teilweise Schluss sein müsste, denn die als eher industriefreundlich bekannte Europäische Lebensmittelbehörde EFSA hat amtlich festgestellt, dass eine bestimmte Sorte in der Landwirtschaft eingesetzter Insektengifte Bienen gefährden. Damit sollte eine weitere Zulassung dieser sogenannten Nikotinoide in der Europäischen Union unmöglich sein. Dennoch hat der zuständige Ausschuss der EU eine Entscheidung erst einmal vertagt. Einige Mitgliedsländer, darunter wohl auch Deutschland, spielen auf Zeit. Die allerdings läuft den Imkern davon, denn unterdessen geht das Bienensterben weiter. Das kleinste Nutztier des Menschen ist massiv bedroht und mit ihm ein Großteil der menschlichen Ernährung, die auf der Bestäubung durch Bienen basiert. Die Bienen sind für uns Menschen aber viel mehr als Helfer beim Nahrungserwerb. Sie sind Teil unserer Kultur und sie sind so interessante Tiere, dass wir viel von ihnen lernen könnten. Entgiftet, wovon die Biene träumt, der Tag in HR2 Kultur.
Die Biene ist ein uraltes Haus- und Kulturtier. Schon in der Bibel ist mehrfach von ihr die Rede. Und schon dort bekommt sie eine gehörige Last aufgetragen. Muss die Biene und mehr noch ihr Honig beim weisen König Salomo doch herhalten für alle möglichen tieferen Bedeutungen.
Die Reden des Freundlichen sind wie Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine.
Der Honig als Körper-, Seelen- und Nervennahrung. Süß, gesund, gehaltvoll und einfach köstlich. Was die Bienen dazu zig Millionen jedes Jahr produzieren, tonnenweise und unermüdlich, gehört zum Besten, was die Natur bietet. Nicht zu vergessen das Wachs, das über Jahrhunderte dem Menschen in Form von Kerzen heimleuchtete. Kein Wunder, dass die brave Biene Heldin ist in unzähligen braven Versen.
Ein Liedlein will ich singen vom Honigvögelein, die hin und her sich schwingen, wo bunte Blumen seien. Das Völklein in dem Grünen, es schmauset auf der Weid, ich singe von den Bienen auf dieser freien Heid.
Über 5 Strophen geht Achim von Arnims Lobgesang der Bienen, denn sie sind die Boten des Sommers. Fleißig und schnell produzieren Honig und Wachs. Und sie leben in einem perfekten Staat. Was die Biene auch politisch äußerst interessant macht. Waldemar Bonsels, der Erfinder der Biene Maja, könnte ein Lied davon summen.
Die ältere Bienendame, die der kleinen Maja behilflich war, als sie zum Leben erwachte und aus ihrer Zelle schlüpfte, hieß Cassandra und hatte großes Ansehen im Stock. Es waren damals sehr aufgeregte Tage, weil im Volk der Bienen eine Empörung ausgebrochen war, die Königin nicht unterdrücken konnte.
Was 1912, 2 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, so revolutionär begann, entpuppte sich dann aber nur als harmlos. Als Zeichentrickfilm hatte die Biene Maja weltweit Erfolg. Ihr Erfinder, der nazinahe Neuromantiker und Antisemit Waldemar Bonsels, ist heute zu Recht vergessen. In Lev Tolstois Krieg und Frieden steht der Zustand des waiselosen Bienenstaates, ein Fachterminus für einen Staat ohne Königin, für den Allgemeinzustand der russischen Gesellschaft und sehr plastisch für die von Napoleon besetzte Stadt Moskau.
Es waren noch Menschen in der Stadt, da ungefähr der 50. Teil aller früheren Einwohner zurückgeblieben war. Aber die Stadt war öde. Sie war öde wie ein absterbender, waiselloser Bienenstock. In einem waiselos gewordenen Bienenstock ist kein Leben mehr. obwohl er bei oberflächlicher Betrachtung ebenso lebendig erscheint wie andere. Ebenso munter tummeln sich in den heißen Strahlen der Mittagssonne Bienen um den weisellosen Stock wie um die anderen, lebendigen Stöcke. Ebenso riecht er von weitem nach Honig, ebenso kommen aus ihm Bienen herausgeflogen. Aber man braucht nur aufmerksamer darauf zu achten, so merkt man, dass in diesem Stock kein Leben mehr ist.
Krieg und Frieden wimmelt geradezu von Bienenvergleichen und Bienengleichnissen. Sie verraten den genauen Blick des passionierten Imkers Lew Tolstoi. Die Biene ist die geheime Herrscherin oder sollte man sagen Königin des Romans? Oder vielleicht der ganzen Weltliteratur? Eugen Roth, wer sonst, bringt es auf den Punkt.
Kein Tier, einschließlich des bekannten, gewaltigen, seltenen Elefanten, worüber so viel wäre erschienen, wie über unsere kleinen Bienen.
Sylvia Schwab über das Summen der Bienen zwischen den Deckeln der Bücher mit ein paar wenigen Beispielen von Tausenden, die wir bringen könnten. Die Biene als Kulturträger und, was habe ich vorhin gesagt, ein Tierchen, über das es viel Erstaunliches zu berichten und von dem es viel zu lernen gibt. Das hier zum Beispiel.
Unsere Nutzpflanzen werden zu 80% von Bienen bestäubt. Neben Honig erzeugt ein Bienenvolk pro Jahr auch noch 350 bis 500 Gramm Wachs. Um 1 Kilogramm Honig zu lagern, sind nur 20 Gramm Wachs notwendig, wobei eine Zelle ca. 0,5 Gramm und eine Wabe bis zu 2,5 Kilogramm Honig fasst. Das Wachs produzieren die Bienen in Form von Wachsplättchen selbst. Auch die Waben bauen die Bienen selbst, darin sind sie echte Künstler. Die fertigen Waben stellen vollkommen gleichmäßige Sechsecke dar. Und das mit einer faszinierenden Präzision.
Und wir machen gleich weiter mit dem Lernen über und von den Bienen. Professor Randolf Menzel, Zoologe, Neurobiologe und Bienenforscher, bekannt durch seine Erforschung des Gedächtnisses der Honigbienen. Das gesammelte Wissen aus Jahrzehnten an Bienenforschung steckt in dem Buch, das gerade erschienen ist, Die Intelligenz der Bienen. Guten Tag, Herr Professor Menzel.
Guten Tag, Herr Schwind.
Sie haben sich jahrzehntelang mit Bienen beschäftigt. Die Biene ist das Objekt Ihrer neurobiologischen Forschung zum Gedächtnis. Wie kamen Sie zur Biene? Waren Sie vorher schon Imker? Hatten Sie zuerst Interesse an der Biene oder suchten Sie ein geeignetes Versuchskaninchen in Anführungsstrichen?
Naja, also Imker war ich sicher nicht und ich bin nicht einmal sicher, ob ich jetzt ein Imker bin. Aber diese Frage nach dem Gedächtnis, die hat mich zuerst angetrieben. Und da dachte ich mir, ich sollte doch mal nach einem Tier schauen, was kein so allzu kompliziertes Gehirn hat, was vielleicht sogar so organisiert ist in seinem Gehirn, dass man ihm beim Lernen und dann bei der Gedächtnisbildung zuschauen kann, sozusagen ins Gehirn reinschauen kann. Das war eine Fantasie. Und da ist mir aber dann die Biene glücklicherweise über den Weg geflogen in Form meines späteren Doktorvaters Martin Lindauer in Frankfurt. Und der hat mich dann für die Bienen eingenommen.
Was Sie gefunden hatten damit, ist ja ein Tier, das offenbar eine gesunde Gedächtnisleistung hat. Denn die Biene muss ja wissen, die teilt das ja auch den Stockgenossinnen mit, wo sie etwas gefunden hat. Das heißt, sie muss es wissen, sie muss es behalten haben.
Naja, und sie muss außerordentlich viel lernen und dieses Lernen muss ihr ganzes Leben lang immerzu bereit sein, sich an die ständigen Umweltbedingungen, die so wechseln und die wetterabhängig sind und die verschiedene Pflanzen beinhalten und die verschiedene Orte betreffen, die in verschiedenen Entfernungen und Richtungen liegen. All das muss die Biene als einzelnes Tier draußen, wo sie ganz alleine ist in ihren Such- und Sammelflügen, lernen. Sie muss es auch gut im Gedächtnis behalten, denn sie muss zum Beispiel den Winter überleben und sie muss dann im Sommer, im nächsten Frühling sich wieder an die geeigneten Stellen erinnern. Also es muss schon ein tolles Lernsystem sein, das an diese ständig sich wechselnde Umwelt anpassen kann.
Und ist es das, was Sie gefunden haben, tatsächlich ein tolles Lernsystem? Gibt es da Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisse? Das war ja eben so ein bisschen das, worauf Sie anspielten.
Naja, es ist also einmal, dass man als Biene schnell lernen kann, dass man sehr schnell umlernen kann, dass man nicht nur das eine, was man mal gelernt hat, immer beibehält. Es ist etwas, was mit der Gedächtnisbildung zu tun hat, dass zum Beispiel etwas, was neu gelernt worden ist, dann in ein stabiles Gedächtnis überführt werden muss. Das geschieht vor allem im Schlaf, so wie bei uns bei Menschen. Und das ist etwas, was wir gemeinsam mit den Bienen und anderen gut lernenden Tieren haben. Und deswegen ist es so spannend, weil man auf die Weise erkennt, wie in einem auch kleinen Gehirn eine Sorte von Vorgang, ein uns außerordentlich kompliziert erscheinenden Vorgang und auch tatsächlich komplizierten Vorgang ist, der zu einem solchen stabilen Gedächtnis führt, das uns jederzeit wieder zugänglich ist.
Und die Biene ist dann tatsächlich insofern ein repräsentatives Tier. Dieses diese Art von Gedächtnisbildung haben wir selbst auch?
Nun, in vieler Hinsicht auf der Ebene der einzelnen Nervenzellen, der beteiligten Moleküle, der Art und Weise, wie das Gedächtnis sich in der Verschaltungen der Nervenzellen niederschlägt, in den Änderungen dieser Verschaltungen niederschlägt. Und da man einiges von dem Bienengehirn weiß und weil man sogar bis auf einzelne Nervenzellen dieses dann untersuchen kann, lässt sich feststellen, worin denn jetzt der Inhalt eines Gedächtnisses gespeichert ist und nicht nur einfach, wie es gespeichert wird. Das macht einen großen Unterschied, denn wir wollen ja gerne wissen, was macht denn eigentlich das Gedächtnis inhaltlich aus?
Sie haben vorhin von der einzelnen Biene gesprochen. Wir reden ja immer gern von dem Volk, von dem Schwarm, von der Schwarmintelligenz wird ja auch geredet, aber Sie haben ja die Intelligenz, die Gedächtnisleistung des einzelnen Tieres, des Individuums erforscht. Ist die Biene gar nicht dieses Schwarmtier, für das wir sie immer halten, das eigentlich intelligent nur ist als Ganzes, als Volk?
Nun, ich glaube tatsächlich, dass die einzelne Biene vor allem intelligent ist, weil sie dieses enorme anpassungsfähige Gedächtnis hat und weil sie das dann in ihr soziales Leben mit einbringt. Die Intelligenz des Schwarms und des ganzen Volkes ist eine etwas andere Intelligenz. Das ist eine aus der Evolution entstandene, angeborenermaßen, überwiegend an den geborenermaßen vorhandene Intelligenz, die außerordentlich eindrucksvoll ist, die genau zu diesen Vorstellungen und Beispielen geführt hat, die Sie in der Anmoderation genannt haben. Und die sind faszinierend, aber sie sind nicht die Intelligenz, die eine ständige Anpassung verlangt. Im Gegenteil, es muss sogar sehr wenig anpassungsfähig sein, damit nicht ständig ein Streit entsteht darüber, wie denn die soziale Kommunikation stattfinden soll.
Nun haben Sie,
dass ich also schon die Intelligenz den einzelnen Tier vor allem zuschreibe.
Ja klar, und das persönliche Gedächtnis auch dem einzelnen Tier. Heißt das, dieses einzelne Individuum hat auch ein Wissen von sich selbst? Ich bin es, der das erinnert?
Das ist eine geradezu philosophische Frage natürlich, denn wie sollten wir von jemand anderen als von mir selbst wissen, ob der andere oder das andere Tier ein solches Erlebnis hat, was ich als ein Ich-Erlebnis habe? Immerhin müssen wir sagen, das Tier erinnert sich in einer Weise an das eigene Erleben, dass es in einem sozialen Kontext, zum Beispiel beim Schwänzeltanz, als sein eigenes Gedächtnis mitteilen kann. Und es kann außerdem dieses Gedächtnis so verwenden, dass es eine Planung durchführt für das, was es als nächstes selbst tun wird, aufgrund des eigenen Gedächtnisses. Wie das sich widerspiegelt in dem anderen Tier, was diese Information dann über die sozialen Wege aufnimmt, das ist eine Form von Ich-Erlebnis, über die wir gar nichts sagen können bei den Bienen, aber wir können über die Eigenerlebnisse des Tieres sehr wohl sagen, weil es nämlich für zukünftige Entscheidungen Planungen durchführt.
Professor Randolf Menzel, Neurobiologe und Bienenforscher und Autor des Buches Die Intelligenz der Bienen. Recht herzlichen Dank.
Die Biene ist vor allem und mehr noch als die Ameise ein Gesellschaftstier. Sie kann nur zu vielen leben. Wenn sie aus dem dicht besetzten Stocke ausfliegt, so muss sie sich mit dem Kopfe einen Weg durch die lebenden Mauern bahnen, die sie umschließen, und sie verlässt damit ihr eigentliches Element. Sie taucht einen Augenblick in den blumenreichen Raum wie der Schwimmer in den perlenreichen Ozean, aber sie muss, wenn ihr das Leben lieb ist, von Zeit zu Zeit wieder in den Dunstkreis ihrer Gefährtinnen zurück, wie der Schwimmer wieder auftaucht, um Luft zu schöpfen. Bleibt sie allein, so geht sie auch bei den günstigsten Temperaturverhältnissen und dem größten Blumenreichtum zugrunde, nicht infolge von Hunger oder Kälte, sondern von Einsamkeit. Die Menge ihrer Schwestern, der Bienenstock, ist für sie ein zwar unsichtbares, aber nicht weniger unentbehrliches Nahrungsmittel als der Honig. Dieses Bedürfnis muss man sich gegenwärtig halten, will man den Geist der Gesetze des Bienenstaates erfassen. Das einzelne Tier gilt im Bienenstock nichts. Sein ganzes Leben ist eine vollständige Aufopferung für das unzählige, beharrende Gemeinwesen, zu dem es gehört.
Da war wieder das gegenteilige Bild. Ausschnitt aus Maurice Maeterlincks Buch über das Leben der Bienen aus dem Jahr 1901. Der belgische Literaturnobelpreisträger war auch ein Naturforscher und selber Imker. Und er bezieht sich schon deshalb hier auf die staatenbildende Honigbiene. Natürlich gibt es viele Wildbienen, die sehr gut alleine und vor allem immer einzeln leben. Entgiftet, wovon die Biene träumt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Wollen wir noch etwas lernen über die Bienen, genauer die Honigbiene? Bitte sehr.
Noch aus 5 Kilometern Entfernung findet eine Biene den Weg zurück zu ihrem Stock. In 2 Minuten fliegt sie durchschnittlich 1 Kilometer. In ihrem ganzen Leben ca. 800. Das ist auch nötig, denn für einen Teelöffel Honig müsste eine Biene die Entfernung München-Moskau zurücklegen und dabei mehr als 1 Million Zwischenlandungen einlegen. Für ein 1/2 Pfund Honig müsste sie sogar bis zu 3,5 Mal um die Erde fliegen, weshalb 1 Kilogramm Honig auch die Lebenszeit von 300 bis 400 Bienen darstellt.
Die ganze Flugleistung der Honigbiene findet übrigens nicht mehr statt, wenn sie sich nicht mehr orientieren kann, womit wir beim Gift angekommen wären in dieser Sendung, das den Bienen in der modernen Agrarlandschaft zusetzt, und zwar bei einer ganz bestimmten Klasse von Giften, die sich auf die Orientierungsfähigkeit der Tiere auswirkt, die Neonicotinoide.
Die tödliche Gefahr lauert in Blütenpollen und Nektar, in aufgewirbeltem Staub und im Wasser. Bienen nehmen die sogenannten Neonicotinoide auf verschiedenen Wegen auf. Bauern nutzen diese chemischen Giftstoffe, um das Saatgut zu beizen und damit die angebauten Pflanzen gegen Schädlinge zu schützen. Vor einem Monat hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA genannt, einen neuen Bericht veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Neonicotinoide ein Risiko für Wildbienen, Honigbienen und Hummeln sind, sagt José Tarazona, der Leiter des Bereichs Pestizide bei der EFSA.
We have identified some risk.
Nachgewiesen werden konnte, dass die Aufnahme der Chemikalien für viele Bienen und Insekten tödlich ist. Doch auch die indirekten Schäden sind gravierend. Die Tiere, die überleben, verlieren ihre Orientierung, was gerade für Bienen ein Problem ist, die dann nicht mehr zu ihrem Stock zurückfinden. Auch die Fortpflanzung ist stark beeinträchtigt. Bienenköniginnen legen also deutlich weniger Eier, was die Population der Tiere stark verringert. Der Einsatz von Neonicotinoiden ist in der Europäischen Union bereits seit Ende 2013 beschränkt. Nach der neuen Studie der EFSA dürfte es gar nicht schwierig sein, die Insektengifte in der EU zu verbieten, meint der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling.
Nur machen die Bauernverbände massiv Druck, dass es Ausnahmegenehmigungen gibt, dass manche Wirkstoffe dann doch zugelassen werden. Die Kommission selber hat ja vorgeschlagen, es in Gewächshäusern zuzulassen. All das ist nicht konsequent.
Der grünen Politiker fordert ein komplettes Verbot von Neonicotinoiden in Europa. Auch der Deutsche Imkerbund, der größte Bienenzuchtverband Europas, macht Druck. Die Imker fordern ein Ende der Nutzung dieser Chemikalien im Freiland. Denn Bienen und andere Insekten sind sehr wichtig für die Bestäubung von Blüten, zum Beispiel von Apfel- und Kirschbäumen oder von Erdbeeren. Jüngsten Schätzungen zufolge entspricht der wirtschaftliche Nutzen von bestäubenden Insekten allein in Deutschland einem geschätzten Geldwert von 2,7 Milliarden Euro. Das Insektensterben ist ein ernsthaftes Problem und wir müssen alles tun, um es zu verhindern, fordert der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
Neonicotinoide spielen offensichtlich eine Rolle. Und deswegen hoffe ich, dass die Mitgliedstaaten inklusive Deutschland jetzt sehr schnell ein Verbot beschließen.
Ein schnelles Verbot? Das ist mit der neuen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, ebenfalls von der CDU, nicht unbedingt in Sicht. Deutschland wird sich den neuen Bericht der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit genau anschauen und dann prüfen, ob es Alternativen zu den Pestiziden gibt, die nicht noch schädlicher sind, sagte ein EU-Diplomat dem Europastudio Brüssel. Die nächste Sitzung findet Ende Mai statt. Dann könnten die Insektengifte verboten werden, möglicherweise.
Also die neue Bundeslandwirtschaftsministerin scheint auf den Spuren ihres Vorgängers unterwegs zu sein, der ja, als er nur noch im Amt war und gar nicht mehr so richtig Regierung war, noch das Glyphosat durchgewunken hat in der Europäischen Union. Karin Bentsch war das aus Brüssel. Am Telefon Tim Koch, Schriftsteller, Drehbuchautor und Imker und Autor gerade frisch gedruckt des Buches Herr Bien und seine Feinde. Tarker Koch.
Guten Abend.
Sie sind, selbst Imker habe ich schon gesagt, halten derzeit wie viele Völker?
Ich habe 7 eingewintert und 6 ausgewintert. Also ein Ableger, auf den ich meine Hoffnung gesetzt habe, ist leider nicht durchgekommen. Aber insgesamt ist der Verlust für mich zu verkraften.
Für die Bienen natürlich nicht. Die sind jetzt tot. Das ganze Volk ist dann tot, ja?
Ja.
Sie haben also direkt zu tun als Imker mit den Feinden ihrer Bienen. So heißt ja auch Ihr Buch, Herr Bien und seine Feinde. Da wäre zunächst mal, ich fange mal nicht bei den Giften an, wo wir eben gerade waren, da wäre zunächst mal die Varroa-Milbe, die in den 50er Jahren aus Korea eingeschleppt wurde nach Europa. Oder haben Sie keine Varroa-Milbe in Ihren Völkern?
Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Imker, der nicht mit Varroa zu kämpfen hat. Varroa war ursprünglich auf der östlichen Honigbiene angesiedelt und hat den Artensprung geschafft auf die westliche Honigbiene. Die östliche Honigbiene kann durch ausgiebiges Putzverhalten und auch durch dadurch, dass die Milben eigentlich nur auf der Drohnenbrut sitzen, kamen die im Zuge der gemeinsamen Evolution eigentlich gut mit der Varroa-Milbe klar. Aber die westliche Honigbiene kannte die halt nicht und lernt sie jetzt halt kennen und leider haben die Abwehrmechanismen nicht, also dieses Putzverhalten. Und Varroa ist eine richtig große Gefahr. Wenn man nichts gegen Varroa unternimmt in seinen Bienenstöcken, wird man seine Bienenstöcke verlieren.
Die Honigbiene ist heute ohne Hilfe des Imkers hier bei uns nicht mehr überlebensfähig, hat mir ein Imker gesagt. Ist das so?
Ja, vor allem auch, weil der Honigbiene die natürlichen Behausungen fehlen. Wir haben ja kaum noch Wälder mit alten Bäumen, wo die halt ihre natürliche Wohnstätte finden könnten.
Das heißt, wenn ihnen ein Schwarm ausschwärmt, wenn er ihnen verloren geht, wenn sich einer ihrer Stöcke teilt und eine Königin mit der Hälfte der Bienen wegfliegt, dann sind die dem Tod geweiht.
Wenn die nicht, vielleicht einen also einem Freund von mir ist es jetzt gerade passiert, der hatte einen leeren Bienenstock bei sich rumstehen von irgendeinem misslungenen Versuch der Imkerei und der Schwarm ist bei dem eingezogen. Jetzt, wir waren gerade da und haben uns um den gekümmert und der fliegt jetzt, also der hat den Winter auch überlebt und fliegt schön, aber da müssen die halt Glück haben. Ansonsten, ja, dann hängen die rum, finden tagelang oder wochenlang keinen Unterschlupf. Und in der freien Natur können die nicht überleben. Ne?
Es gibt noch weitere Parasiten. Es gibt Wachsmilben, Käfer und so weiter. Und es gibt auch Feinde, die einen Bienenstock angreifen können. Andere Bienen, die Honig klauen, Wespen, die Bienen räubern und so weiter. Und dann gibt es noch die ganz großen Feinde, die größer gewachsenen, die Menschen. Sehen Sie als Imker die Landwirte, so wie der Deutsche Imkerbund eben zitiert war in dem Beitrag, mit ihren Agrargiften als Feinde?
Also diese ganze chemisierte Landwirtschaft ist nicht nur ein Feind der Bienen, sondern natürlich auch ein Feind von uns Menschen. Ich plädiere dafür, also generell synthetische Pflanzenschutzmittel zu ächten. Aus dem einfachen Grunde, gut, jetzt werden die Neonicotinoide mit viel Glück verboten, dann zücken die Pyrethroide aus dem Sack, die, das wurde eben schon angedeutet, noch viel gefährlicher sind für Bienen. Tausende Biobauern machen vor, dass wir ohne diese Gifte auskommen können. Es wäre natürlich für Bayer, Monsanto und Co. wären das herbe wirtschaftliche Verluste. Nur wir müssen uns überlegen, ob wir uns diesen Agrarkartellen so wirklich ausliefern möchten. Ich meine, die haben mittlerweile sind 60% des Saatguts, das der Menschheit zur Verfügung steht, in der Hand von 3 Konzernen. Mhm. Das ist ein sehr gefährliches Kartell und die setzen natürlich alles daran, Sorten zu züchten, die viel Chemie brauchen, um überhaupt existieren zu können. Hochleistungssorten, Hochleistungsmais. Ich denke da nur an Roundup Ready. Roundup ist der Handelsname von Glyphosat. Das ist ein gentechnisch veränderter Mais, der halt den hohe Dosen von diesem Wildkrautvernichter vertragen kann, während alles andere abstirbt. Das ist doch eine absurde Entwicklung und sehr gefährlich für die Menschheit.
Für die Menschheit, weil die Menschheit von der Bestäubungsleistung der Bienen abhängt.
Ja, da sind wir wieder bei den Bienen, ja.
Genau. Herr Koch, Sie haben dieses Buch ja auch geschrieben, weil Sie ein Hobbyimker sind, na gut, mit 6 Bienenvölkern oder 7, wie es vorher war, vielleicht nicht mehr ganz so viel, so wirklich Hobby, aber auch aus Liebe zu den Bienen. Sie nennen das Buch Herr Bienen und seine Feinde. Wieso Herr Bienen? Wir wissen doch, dass das alles Arbeitsbienen sind, die sind doch alle weiblich.
Ja, das geht zurück auf das Buch von Johannes Mehring, das erschien Mitte des 19. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte. Das hieß Das neue Einwesensystem als Grundlage zur Bienenzucht. Und dieses Einwesen, das Schwarmwesen, das nennt der Johannes Mehring den Bienen, also ein Nennbienen, männlich.
Also den Schwarm.
Also den Schwarm, und zwar gehört zu diesen Wesen, gehören auch die Waben. Mhm. Die sind quasi die Organe dieses Wesens. Und wenn man das, wenn man das jetzt aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann ist ein Bienen tatsächlich ein wechselwarmes ein Wesen, das die Temperatur im Winter halten auf 26 Grad halten kann, wie ein Warmblüter.
Weil die Bienen, wenn sie da dicht zusammensitzen ihren Honig verbrennen, dann auch Temperatur machen.
Genau,
wie sie sich im Sommer kühlen, indem sie einen Teil der Arbeiter als Ventilatoren abstellen.
Genau, und aus Sicht der Einwesentheorie wäre dann die Königin das weibliche Geschlechtsteil und die Drohnen das männliche Geschlechtsteil. Das kann man jetzt noch weiter spinnen. Man kann jetzt auch denken, dass dieses Wesen sich den evolutionären Trick der Zellteilung bei den Einzellern abgeguckt hat, dann wäre die Königin quasi der Zellkern.
Das heißt, Sie sehen da Ihre Bienenvölker jeweils als ein Wesen an.
Ja, und dann, wenn man die sich so anguckt, dann erkennt man auch verschiedene Charaktere.
Bei den verschiedenen Völkern?
Ja, also ich habe einen, der ist unheimlich faul, der produziert kaum Honig, ist sehr aggressiv. Ist aber sehr reinlich, also der hatte kaum Milben. Er hatte, als ich den mit Organe mit Ameisensäure gegen Varroa behandelt, und dann fielen da 6 Milben aus. Das Volk daneben, da waren hunderte Milben. Also der wiederum ist sehr sanftmütig und unheimlich fleißig, aber putzt sich halt nicht so gut, ne? Es ist einfach ein anderer Blickwinkel auf diese faszinierenden Wesen, und dieser Blickwinkel ist gut für ein besseres Verständnis dieser Tiere.
Den Blickwinkel kann man nachlesen in dem Buch Herr Bienen und seine Feinde. Tim Koch, der Autor, recht herzlichen Dank. Entgiftet, wovon die Biene träumt, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Maurice Matterling und seinem Buch Das Leben der Bienen.
Man sieht sich zu der Annahme gezwungen, dass die Bienen in geistigen Beziehungen zueinander stehen, die über ein bloßes Ja und Nein oder jene elementaren Mitteilungen, die durch Gebärden oder Vorbild entstehen, weit hinausgehen. Man braucht nur die rührende Harmonie ihrer Arbeiten im Bienenstock, die überraschende Arbeitsteilung und die regelmäßige Ablösung in der Arbeit zu bedenken. Allmorgendlich, wenn die Sonne aufgeht und die mit dem Morgenrot ausgesandten Spürbienen zurückkehren, erhält der erwachende Bienenstock sichere Nachricht von draußen. Heute blühen die Linden an den Kanalufern. Der Weißkehl leuchtet durch das Gras am Wege. Steinklee und Salbei sind im Aufblühen. Lilien und Reseda strömen von Pollen über. Da heißt es sich schnell zusammentun, Maßregeln ergreifen und die Arbeit einteilen. 5000 von den Stärksten werden hinauf zu den Lindenwipfeln fliegen, 3000 Jüngere den Weißklee besuchen. Die einen fahndeten gestern auf den Nektar der Blumenkelche. Heute sollen sie ihre Zungen und die Drüsen des Honigmagens schonen. Sie werden den roten Reseda-Pollen, den gelben Pollen der großen Lilien eintragen. Denn nie wird man eine Biene Pollen von verschiedenen Blumensorten und verschiedener Farbe ernten oder vermischen sehen. So werden die Befehle von einem verborgenen Geiste ausgegeben, und alsbald kommen die Arbeiterinnen in langen Zügen hervor, um unbeirrt ihrer Aufgabe entgegenzufliegen.
Das Leben der Bienen von 1901. Bienen fliegen so ab 15 Grad Außentemperatur, sagt man, dann dürfte das heute wohl der erste Tag in diesem Jahr gewesen sein, an dem sie durchgängig geflogen sind. Und am kommenden Wochenende werden sie es fleißig tun, die Frankfurter Stadtbienen vom Dach des MMK, des Museums für Moderne Kunst. Sie sind längst nicht mehr die einzigen Bienenvölker in der Stadt, aber sie gehören zu denen, die schon sehr lange von besonderen Imkern gepflegt werden. Und wie es sich gehört, sind die Bienen auf dem Kunstmuseum das Projekt einer Künstlergruppe. Als Alf Haubitz hat sie im vergangenen Sommer besucht, als dort viel Flugbetrieb war.
Die Idee stammt wahrscheinlich aus Amerika und so verrückt ist sie gar nicht. Bienen halten in der Stadt. Auf Balkonen, in Kleingartenkolonien und auf Dächern. Dieses hier ist sehr hoch, flach, hat einige Abluftschächte. Die Spitze des Frankfurter Doms ist zum Greifen nah. Und hier wird Imkerei betrieben.
Also viele sind erstmal irritiert. Das ist natürlich auch Teil des Konzepts, wenn man so will, des Projektes, diese Irritation. Und wir erklären dann meistens, dass die Bienen natürlich, um Tracht zu finden, um Nektar zu finden, ausfliegen und dass da in der Stadt auch genug da ist. Inzwischen wissen die meisten Leute aber, dass es den Stadtbienen in Anführungszeichen besser geht als den Landbienen. Das kommt immer darauf an, wo die leben. Leben sie an der Bergstraße, haben die natürlich genug Tracht und es ist genauso schön für sie wahrscheinlich wie in der Stadt.
Florian Haas ist einer der Imker. Eigentlich bringt er als Maler fantastische Landschaften auf die Leinwand. Aber der Naturliebhaber und passionierte Wanderer hält es mit dem Spruch, jede Biene ist ein Künstler. Schließlich zeugt es von hoher Kreativität im städtischen Wirrwarr, hier ein Blümchen, dort ein Krümchen zu finden, es den Kolleginnen auch noch per Tanz zu erzählen und die Königin zu hofieren, oder? Florian Haas und Andreas Wolf nennen sich Künstlergruppe Finger und kamen zur Imkerei wie so viele. Einmal zugeguckt, schon gepackt von der Faszination, Herrscher über ein Volk zu sein, es zu pflegen und Honig zu ernten.
Das ist bestimmt üblicherweise ein Handwerk, Bienen zu halten. Ist in der Regel ein Ausbildungsberuf, in dem man dann über Gesellenprüfung, Meisterprüfung zum Imker wird. Es hat mit Kunst, wie sie in Museen verhandelt wird, erstmal nicht notwendigerweise zu tun.
Aber der Bienenstock, ähnelt er nicht tatsächlich einem Museum, in dem kostbare Kleinigkeiten und Unbekanntes zusammengetragen werden? Und ein Gesamtbild ergeben, das einzigartig ist. Der Honig ist am Ende pure Verführung, wie die Werke im Museum eine Melange verschiedener Geschmacksrichtungen sind, die auch vorsichtig umhegt, also kuratiert, restauriert, in Szene gesetzt werden müssen. Immer mehr Menschen finden mittlerweile Bienen gut, auch wegen der Debatte um gefährliche Insektenvernichtungsmittel und das massenhafte Sterben der Völker. Aufs Dach des MMK Frankfurt steigen jährlich Hunderte, um Florian Haas und Andreas Wolf dabei zuzuschauen, wenn diese die Stöcke öffnen. Sie schauen nach der Königin, sorgen dafür, dass das Volk sich nicht auf den falschen Weg macht, also davonschwärmt. Sie ziehen die wechselnden, erntereifen Waben heraus und streifen mit einer großen Gänsefeder die letzten unermüdlichen Arbeiterinnen ab. Seit 10 Jahren gibt es jetzt die Stadtimkerei der Künstlergruppe Finger. Geschickt haben es Andreas Wolf und Florian Haas verstanden, ihre Bienen auf dem Museumsdach und die Idee dahinter wirksam zu vermarkten. Inzwischen ist das Urban Beekeeping populär, Tausende machen mit, Geschäftsideen wie die mit der Bienenbox, bei der man das Imkern an nur 3 Wochenenden lernen soll, oder die Projekte Deutschland summt und Bienenkiste selbst gebaut, sind durchaus erfolgreich. Bleibt die Frage, ob die Frankfurter Museumsbienen nicht doch irgendwie leiden, so eingeklemmt zwischen Hochhäusern, Abluftschächten und dem Mief der Stadt Frankfurt. Dem Anschein nach geht es ihnen gut, sie fliegen präzise ihr Flugloch an, sie tragen dicke gelbe, orangefarbene und dunkelrote Pollen an den Beinen ein, haben den Honigmagen voll süßem Saft und summen fröhlich, was die Wabe hält. Andreas Wolf.
Es gibt sicherlich Imker, die da versuchen, möglichst viel aus den Völkern rauszubringen, tun wir so auf diese Art nicht. Bei Laune halten, das machen die von alleine. Die sind gut beieinander, die sind gut drauf.
Alf Haubitz über die Imker auf dem Dach des MMK, des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt. Und am Telefon jetzt Thea Czarnke, Professor für Agrarbiologie an der Universität Göttingen und dort mit einer Arbeitsgruppe in der Biodiversitätsforschung tätig. Guten Tag.
Guten Tag.
Was da eben so ganz nebenbei als eine Tatsache erwähnt worden ist, Herr Professor Czarnke, die sich herumgesprochen hat, wie da eben gesagt wurde, dass es den Bienen in der Stadt besser geht als auf dem Land. Kann man das eigentlich so pauschal sagen?
Pauschal ist das sicher schwierig zu sagen, weil
in der Stadt, wenn die dicht bebaut ist und es kaum Grünflächen gibt, kaum Gärten gibt mit vielen Blütenpflanzen, dann haben es die Honigbienen auch schwierig, in der Stadt sich aufzuhalten. Also es braucht schon in den Städten eben diese reichen Ressourcenangebote, was die Blüten anbelangt und auch Nistplätze im Boden und auch oberirdisch, um dort diese Wildbienen zu halten.
Aber diese Honigbienen, um die es jetzt hier geht, die sind ja, leben ja in Bienenkästen, werden betreut von Imkern, also die brauchen jetzt sich keinen Nistplatz zu suchen.
Das stimmt. Das bezog sich jetzt mehr auf die Wildbienen. Aber trotzdem brauchen sie natürlich Ressourcen. Und wenn sie eine verdichtete Stadt und eine verdichtete Bebauung haben, wie sie ja in vielen städtischen Regionen ja auch der Fall ist, dann haben natürlich auch die Honigbienen schlechte Karten. Aber es ist schon richtig, dass in der Stadt grundsätzlich oder sehr häufig mehr Blütenangebote vorliegen als in der intensiven Kulturlandschaft, die ja gerade in den letzten Jahrzehnten nochmal einen erheblichen Intensivierungsschub erfahren hat.
Also die Agrarsteppe sozusagen, die ist der Unterschied zur städtischen Betonsteppe. Sie haben sich speziell mit der Bestäubungsleistung von Bienen beschäftigt, also von der Arbeit, die Bienen zu unserem Nutzen tun, indem sie zum Beispiel Obstbäume oder Rapspflanzen bestäuben. Und dabei sind sie zu einem, für meine Augen und Ohren zumindest, erstaunlichen Ergebnis gekommen. Die Bestäubungsleistung ist nicht da am höchsten, wo die meisten Bienenindividuen fliegen, sondern da, wo die meisten unterschiedlichen Bienenarten fliegen. Wieso das?
Ja, das liegt daran, dass die verschiedenen Bienenarten auch komplementär sich gegenseitig ergänzen bei der Bestäubung. Und wenn sie viele Arten haben, so zeigen auch internationale Analysen von Datensätzen, wenn sie viele Arten haben, haben sie auch viele Besuche und dann auch den höchsten Fruchtansatz. Insbesondere spielt da eine Rolle, dass die Honigbienen, die häufig ja dominant sind, weil sie vom Menschen dorthin platziert wurden, in die Nähe zum Beispiel von Obstplantagen, dass diese Honigbienen gar nicht so effektive Bestäuber sind. Sie vertragen also relativ viel Pollen auf die Blüte, aber es ist kein Pollen, der besonders nützlich ist, weil er oft von derselben Pflanze ist. Sie neigen also nicht so sehr zu der Kreuzbestäubung zwischen verschiedenen Pflanzen, wie das Wildbienen machen. Insofern haben die Wildbienen eine ganz besondere Bedeutung.
Und unter Wildbienen verstehen wir jetzt diese einzeln lebenden Bienen, die so solitäre sind, aber auch die Hummeln, die selbst Völker bilden.
Genau, die beiden Gruppen. Ja.
Wenn Sie sagen, Wildbienenarten, was stelle ich mir vor, wie viele Bienenarten fliegen da auf einem solchen Gebiet, einem Obstbaumareal, das Sie zum Beispiel erforscht haben?
In Deutschland kann man davon ausgehen, dass es weit über 500 Bienenarten gibt, so 560 Bienenarten. Das ist also schon auch eine ganz erhebliche Vielfalt, also mehr als Säuger- und Vogelarten zusammen in Deutschland. Haben wir mehr Bienenarten. Aber wenn man so auf eine Fläche guckt, kann man schon mal 30 Arten, 40 Arten haben, die dann die Blüten besuchen und eben viel wechseln auch zwischen verschiedenen Pflanzen, wodurch eben so eine optimale Bestäubung auch gesichert wird.
Wovon leben diese Wildbienenarten, die Hummeln und die einzeln lebenden Bienen denn, wenn die Obstbäume verblüht sind zum Beispiel oder der Raps verblüht ist auf dem Acker?
Ja, das ist immer ein großes Problem für diese Bestäubung von Nutzpflanzen, die ja dann eben nur eine ganz kurze Zeit als Ressource zur Verfügung stehen. Das heißt, es braucht eine Landschaft, die auch Blütenressourcen über das ganze Jahr, über die ganze Saison zur Verfügung steht. Und das ist zunehmend ein Problem, eben wegen der vorhin schon angesprochenen Intensivierung fehlen häufig diese Ressourcenangebote. Es gibt wenig naturnahe Lebensräume, sagen wir mal wie Heckenränder, wie Waldränder, wie insbesondere auch Magerrasen, die zu den artenreichsten und kontinuierlich blühenden Lebensräumen gehört, sodass da ein wesentlicher Grund dafür liegt, dass bis zu 50% aller Bienenarten im Rückgang sind.
Das bedeutet aber für den Landwirt jetzt, wer einen guten Ertrag an Früchten oder an Ölsaaten haben will, der müsste eigentlich dafür sorgen, dass möglichst viele Bienenarten auf seinem Land leben und dann müsste er dafür sorgen, dass das Land anders aussieht, als es in den meisten Fällen derzeit aussieht.
Das ist richtig, das müsste man berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel gezeigt an Süßkirschen, dass in Witzenhausen, dabei Göttingen, dass Kirschplantagen, die in bunter Umgebung mit vielen Wildbienenarten angesiedelt sind, dass dort auch der Ertrag bis zu 50% höher ist als bei Plantagen, die in ausgeräumten Landschaften angesiedelt sind. Also das spielt schon noch eine Rolle und gerade eben diese Wildbienen sind die, die diese Ertragsunterschiede steuern.
Da müsste jetzt in dem Herzen der meisten modernen Landwirte müssten jetzt zwei verschiedene Herzen schlagen, also in der Brust der meisten modernen Landwirte. Einerseits will der Landwirt ja eine Monokultur. Das heißt, er will ein Rapsfeld und auf dem soll bitte nichts anderes wachsen als Raps. Deshalb pflügt er und eckt, macht das Feld schwarz oder nimmt gleich die Glyphosatspritze und dann wächst da nichts mehr. Aber eigentlich müsste er, um einen höheren Ertrag zu haben, das Gegenteil davon tun. Oder wie verstehe ich das?
Ja, das sind tatsächlich natürlich gegenläufige Ideen. Ich meine, auch wenn man Wildbienen Lebensräume kreiert oder erhält, geht das natürlich auf Kosten der Ackernutzung beispielsweise. Da kann man nur so mit umgehen, dass man eben Kompromisse fährt, dass man eben nicht die Äcker komplett freispritzt mit Glyphosat und darüber gar keine Blühressourcen durch Ackerwildkräuter mehr zur Verfügung hat. Und dadurch, dass man eben noch einzelne Flächen, Feldränder und Hecken stehen lässt, um diese Blühressourcen zu erhalten und auch die Nistressourcen zu erhalten, nur so kann es gehen. Sonst ist man dann tatsächlich, läuft man Gefahr, eine völlig instabile Produktion zu haben.
Die Botschaft an die Landwirte heißt also, lasst mehr Unkräuter zu und lasst mehr Blühstreifen zu, dann habt ihr einen besseren Ertrag.
Ja, das wär's. Und auch Boden, der den Wildbienen Nistmöglichkeiten ermöglicht, wie das durch Magerrasen und durch magere Standorte der Fall ist.
Also nicht alles düngen, sondern auch ein bisschen Erde freilassen.
Nicht alles düngen, nicht, dass man so eine dichte Grasnarbe hat, dass dort keine Bienen mehr nisten können. Sowas spielt auch eine große Rolle.
Professor Thea Czarnke, recht herzlichen Dank.
Nehmen wir die Geschichte unseres Bienenstocks also wieder auf, wo wir sie fallen gelassen hatten, und versuchen wir, eine der Falten des geheimnisvollen Vorhanges zu lüften, von dem jene seltsame Ausschwitzung herabzuträufeln beginnt, die fast so weiß ist wie Schnee und leichter als Daunenfedern. Denn das Wachs ist im Augenblick seiner Entstehung anders als in dem allbekannten Zustand, in dem wir es finden. Es ist fleckenlos und leicht wie Luft. Es scheint wirklich die Seele des Honigs zu sein, der seinerseits wieder der Geist der Blumen ist und wird durch eine regungslose Beschwörung hervorgezaubert, um späterhin in unseren Händen, gewiss im Angedenken an seinen Ursprung, in dem so viel Himmelsbläue, so viel keuscher und segenspendender Wohlgeruch liegt, zur duftenden Kerze unserer Totenbahre zu werden.
Noch einmal war das ein Ausschnitt aus Maurice Matterlings Beobachtungen über Bienen. Die Beobachtungen von Bienen ist für viele Menschen faszinierend. Darüber ist viel geschrieben worden, haben wir schon gehört. Für Marion Küstenmacher ist selbst der Ort, an dem die Bienen gar nicht mehr leben, sondern nur einmal waren, ein Ort der Faszination.
Zu meinen liebsten Kindheitserinnerungen gehört das verlassene Bienenhaus im Garten meines verstorbenen Großvaters. Der Zauber dieses Ortes schlug uns Kindern mit der trockenen Bienenstockluft entgegen, sobald wir durch die Tür hineinschlüpften. Geheimnisvolle Gerätschaften hingen an der Wand und schliefen dort im Halbdunkel unter einer weichen Staubdecke, ohne sich dabei von uns stören zu lassen. Eine Honigschleuder lehnte als tonlose Trommel würdevoll erschöpft in einer Ecke. Fahlblau verblassende Holzkisten bargen in ihrem Inneren ein seltsam stimmiges Durcheinander feiner Kiefernholzrähmchen. In manchen hingen noch leere Wabenwände, zerbrechlich wie kostbares altes Pergament. Bei schlechtem Wetter saßen wir Kinder im Bienenhaus wie im Bauch einer Arche, hörten den Regen ohnmächtig auf das flache Dach schlagen und äugten im Dämmerlicht durch die Ritzen und Einflugschlitze der verschwundenen Bienenstöcke nach draußen. Brach die Sonne wieder durch, sandte sie flach gebündeltes Licht ins Innere, strahlende Flugbahnen, auf denen statt Bienen nun Staubteilchen tanzten, und unsere Fantasie. Das alte Bienenhaus war ein Ort der inneren Bilder, ein Raum der Transformation. Verlorenes wurde präsent, Sichtbares veränderte sich, Unsichtbares wurde sichtbar. Obwohl ich meinen Großvater nie gekannt hatte, war er hier gegenwärtig am Werk. Wir Menschenvölker sind dazu bestimmt, den Nektar des Sichtbaren in die großen goldenen Honigwaben des Unsichtbaren zu sammeln. Gedanken, Erinnerungen, Eingebungen. Sie sind Nahrung für uns selbst, aber auch für Freunde, für Fremde, für alle Wissenshungrigen, die nach uns kommen. Ohne den täglichen Flug ins Unbekannte kann kein Bienenvolk überleben. Was hindert uns, das Bienenhaus, den sicheren Stock unserer Wahrnehmungen zu verlassen und draußen in der Fremde unseren Reichtum zu sammeln?
Aber werden wir dadurch wie die Bienen, wenn wir ausschwärmen, wenn wir uns über die Welt verbreiten, wenn wir ausfliegen zum Sammeln von Erfahrungen meinethalben? Wir lernen noch mal ein paar Zahlen zu den Bienen zum besseren Vergleich.
Sommerbienen haben sich in 6 Wochen zu Tode gearbeitet, während Winterbienen bis zu 9 Monate alt werden können. Eine Königin kann sogar 4 Jahre alt werden, obwohl sie in den Monaten Mai und Juni rund 2000 Eier täglich legen kann. Eine wirklich auszehrende Tätigkeit, denn das Gewicht der Königin selbst entspricht dem von ca. 1500 Eiern. Ist die Larve dann geschlüpft, bekommt sie bis zu 2000 Pflegebesuche von anderen Bienen. Nach 6 Tagen hat die Larve ihr Ausgangsgewicht um das 500-fache vermehrt. Im Vergleich dazu würde ein menschliches Baby nach 6 Tagen 32 Zentner wiegen.
Also werden wir wie die Bienen, wenn wir ausschwärmen? Wohl kaum, auch weil wir das als Individuen tun und nicht als Teil eines Schwarms. Dirk Becker, Soziologe an der Uni Wittenherdecke, Professor für Kulturtheorie und Management. Guten Tag.
Abend, Herr Spinn.
Sie haben sich beschäftigt mit Organisationsformen und deren Entstehen und mit dem, was gemeinhin Schwarmintelligenz genannt wird. Das geht zurück bis zu Aristoteles, das habe ich vorhin schon erwähnt, der den unendlich oft zitierten Satz gesagt hat, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ob das für ein Bienenvolk gilt, hatte ich den Bienenforscher Randolf Menzel am Anfang der Sendung gefragt. Und er hat gesagt, ja, zum Teil, aber nur da, wo es sozusagen nicht um das Einzelne und die Intelligenz der Einzelnen geht, sondern mehr um die evolutionär gelernte Gesamtheit. Während der Imker in der Sendung vorhin das Volk als Herr Bienen angesprochen hat, das heißt als einen Organismus angesehen hat. Aber gilt das für alle Lebewesen, die in Massen auftreten? Wenn Menschen in Massen auftreten, werden sie ja nicht zu einem Organismus.
Naja, die Regel ist eigentlich die, dass man sagt, sobald ein Ganzes aus Teilen besteht, die ihrerseits reflektieren können, also sich als Teil verstehen, auf andere Teile schauen und auch wissen, dass sie Teil eines Ganzen sind, dann ist die Summe der Teile mehr als das Ganze. Dann ist jedes einzelne Teil reflektionsstärker als das Ganze, weil das Ganze ja nur nach innen schauen kann und genau diese reflexive Kraft nicht hat. Das sind also sehr spezifische Bedingungen, von denen ich jetzt nicht weiß, ob sie für Bienen unbedingt gelten.
Zumindest waren wir so weit. Haben,
könnte das sein?
Ja, zumindest waren wir so weit, dass klar ist, es gibt ein Wissen der einzelnen Biene von sich selbst.
Wenn das der Fall ist und wenn dieses Wissen von sich selbst ein Wissen ist, das in Relation zu anderen Bienen steht, das heißt, wenn die Biene ihr eigenes Verhalten korrigieren kann, je nachdem, was sie von ihren Artgenossinnen mitbekommt, dann würde man von einer solchen reflexiven Kapazität sprechen.
Ja, das ist
Ob das tatsächlich der Fall ist, weiß ich nicht.
Ja, das sagt der Bienenforscher Randolf Menzel, sagt, ja, das ist der Fall, der hat das Gedächtnis der Bienen ausreichend erforscht, jahrzehntelang ist das seine Arbeit gewesen.
Dann wollen wir das annehmen.
Der Ort, wo wir uns derzeit am ehesten in Schwärmen organisieren, ich meine jetzt wir Menschen, so, die sich vielleicht ein bisschen verhalten wie die Schwärme, die wir beobachten können, Vogel- oder Fischschwärme zum Beispiel, ist wohl das Internet, also eine künstliche Welt. Da werden Themen hochgespielt, da entstehen Trends, die man vorher nicht erspüren konnte. Ist das Schwarmverhalten?
Ja, das ist Schwarmverhalten, wenn man vielleicht eher als Paradigma die Ameise und nicht unbedingt die Biene zu Rate zieht. Die Ameise ist ja auch sehr intensiv erforscht worden und da hat man das wunderbare Konzept der sogenannten Stigmergie, also der Energie, die aus Stigmata, aus Zeichen resultiert und hat herausgefunden, dass die Ameisen sich nicht etwa am Verhalten der anderen Ameisen orientieren, sondern an den Zeichen, den zum Beispiel den Duftstoffen, den Wegen, die diese Ameisen hinterlassen. Und das scheint mir für das Internet außerordentlich zutreffend zu sein. Wir sehen einander nicht, wir sehen aber das, was wir an Zeichen, man könnte fast sagen, einen Abfall hinter uns lassen und orientiert sich daran und liked es oder disliked es, wenn das möglich ist, oder setzt eben seinen eigenen Abfall daneben.
Das, so entsteht der ganze Müll im Internet, schon klar. Aber wir gehen dadurch auch die ausgetretenen Wege der anderen immer mit.
Ja, aber das tun wir ja sowieso auch immer. Das ist, jede Organisation lebt davon, jede Kirchengemeinde lebt davon, jedes Verkehrsverhalten auf der Straße lebt davon, dass wir uns so verhalten wie die anderen. Der große und leider zu selten gelesene Soziologe Gabriel Tarde hat mal gesagt, die Imitation ist das Gesetz des sozialen Lebens. Und all die Vielfalt, die wir dann trotzdem erleben, resultiert aus Fehlern. Ja, wir machen Fehler, wenn wir uns kopieren und imitieren, verstärken diese Fehler und halten dann das für individuell.
Aber ich will nochmal zurückkommen zu dem Verhalten von Schwärmen. Ja. Die bewegen sich ja eben nicht so, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben oder wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich laufe dahin, wo der andere schon hingelaufen ist, sondern die bewegen sich ja gleichzeitig. Also man hat ja erforscht, dass ein Vogelschwarm oder ein Fischschwarm sich dann plötzlich zu einer anderen Seite wendet, wenn sich eine bestimmte Anzahl von Individuen oder bestimmte Individuen, eine bestimmte Menge von bestimmten Individuen, also besonderen Individuen, in diese Richtung bewegen. Dann bewegt sich plötzlich und gleichzeitig der ganze Schwarm, und zwar indem er etwas tut, was wir, glaube ich, überhaupt nicht können. Nämlich indem er immer den gleichen Abstand zum anderen hält, aber auch immer den Kontakt.
Ganz genau, das ist absolut faszinierend, und zwar deswegen, weil die meisten Schwärme, zum Beispiel Heringschwärme, eben ein solches Zentrum, irgendwelche Tiere, die die Richtung angeben, nicht haben, sondern jeder Schwarm, jeder Fisch in dem Schwarm, der irgendeine Störung erlebt, die Richtungsänderung auslösen kann. Und dazu genügen zwei, drei Regeln. Die erste haben Sie gerade genannt, jeder Hering, jede Ameise, jede Biene hält zum Artgenossen einen ganz bestimmten, relativ kleinen, aber nicht zu kleinen Abstand. Das ist ja das Faszinierende, wenn man diese Heringschwarmbilder und Filme sieht, dass die sich nie berühren, dass sie sich nicht anrempeln, dass die wunderbar koordiniert nebeneinander herschwimmen.
Das funktioniert schon auf einer Einkaufsstraße in Deutschland nicht.
Ja, genau. Die zweite Regel ist, dass Änderungen eben verstärkt werden durch das eigene Mitgehen mit der Änderung. Das nennt man positive Rückkopplung. Und die dritte Regel, die finde ich eigentlich am großartigsten auch für das Beispiel menschlichen Verhaltens, ist Toleranz. Wenn irgendein Individuum mal aus irgendwelchen Gründen, das kann ja vorkommen, sich nicht genau an die Regeln des Schwarms hält, dann lässt man das zu. Das wird nicht korrigiert, sondern man wartet ab, bis der andere begriffen hat, dass er sich jetzt auf Abwegen befindet und dann eben zum Schwarm zurückfindet. Also Abstand halten, positive und negative Rückkopplung und Toleranz, die drei Regeln, so sagen Schwarmforscher, reichen aus, um einen Schwarm zu steuern.
Nun ist noch etwas, was wir schon angesprochen haben in der Sendung, wenn ein Bienenschwarm ausschwärmt, also ein Teil, das ein Volk teilt sich, bildet sich um eine neue Königin, ein neues Volk, schwärmt aus, dann bilden sich diese, man kennt das als Bilder, diese berühmten Trauben, die dann sich irgendwann an einem Ast zusammenfinden, die alle Bienen aufeinander, seltsamerweise, dass die sich nicht erdrücken, das kriegen die irgendwie hin. Und dann fliegen einzelne Späher los und suchen nach einem neuen Ort, nach einem neuen Nistplatz. Und dann entscheidet der Schwarm, und man weiß nicht wie, welcher Wegweisung erfolgt. Und das macht er gemeinsam. Irre, oder? Ich meine, das ist sowas.
Ja, irre. Und ich weiß gar nicht, ob da irgendein menschliches Beispiel.
Nein, das können wir. Sowas können wir nicht, glaube ich.
Ja. Naja, ich weiß nicht. Also, wenn ich mir so die nächste Analogie anschaue, nämlich ein Militär, eine Armee, die unterwegs ist, dann ist es ja auch so, dass Späher ausgeschickt werden und dass dann nicht etwa der General darauf wartet, welche Botschaften zurückkommen, sondern der General zwischendurch mit allen möglichen Leuten vom Feldwebel über den Soldaten bis zu seinen Leutnants darüber gesprochen hat, in welcher Lage man wohl ist, welche Ressourcen wohl vorhanden sind und wo man wohl hingehen würde, wenn welche Botschaften von den Spähern zurückgebracht würden. Das heißt, man ist in so einem konjunktiven Konditionalzustand, der voll und ganz schon aus der Information des ganzen Schwarms, der ganzen Armee, des ganzen Heeres geboren ist und kann dann eben auf minimale Impulse kollektiv koordiniert reagieren.
Wobei der General dann immer noch sagt, wo es lang geht, und das ist bei den Bienen anders.
Klar. Dann muss er seinen Job rechtfertigen.
Dirk Becker, Soziologe an der Uni Wittenherdecke und einer, der sich mit Schwarmtheorie befasst hat. Recht herzlichen Dank. Entgiftet, wovon die Biene träumt. Das war der Tag, das war der Tag auch in dieser Woche. Wir sagen recht herzlichen Dank, dass wir in Ihren Geräten zu Gast sein durften. Wir, das waren in dieser Woche Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein, Birgit Spielmann, Burkhard Schmidt. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.